Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosarote Panzer und mein heutiger Gast ist Mitch Cotton und er ist einer der Veranstalter oder der Veranstalter für das PAX Weltfriedensfestival, das zwischen dem 23. und 26. Juli 2026 stattfinden wird. Über das AFOERA-Fest, was sich teilweise leider überschneidet, habe ich schon ein Ferngespräch geführt mit Stefan Bückner. Aber das Friedensfestival ist ebenfalls ein Festival, auf das ich eingeladen bin und deswegen müssen wir auf jeden Fall mal kräftig für die Werbetrommel rühren. Und damit herzlich willkommen, Mitch.
Ja, wunderbar für die schönen Worte, genau. Gleich korrigieren, ich bin nicht der Veranstalter, ich bin einer aus dem Team. Wir sind ganzes Team, so 40, 50 Leute und ja, ich bin Teil davon und trage meinen Teil zu bei.
Genau. Erzähl doch erstmal dem vollkommen unbedarften Zuschauer, Zuhörer, was das PAX Friedensfestival ist, wo es stattfindet, wie ihr dazu kamt und wie ihr jetzt im Augenblick so aufgestellt seid.
Genau. Das PAX Weltfriedensfestival hieß früher PAX Terra Musica und ist seit 2017 immer am letzten Juli-Wochenende in Friesack. Das ist hinter Berlin, also so westlich von Berlin, wenn es da eine Stunde entfernt, Neuruppin, Falkensee, wenn es jemand auskennt, die Gegend, also gut erreichbar mit der Bahn von Berlin und kommt jeder hin. Wir bieten noch einen Shuttle-Service an, direkt vom Bahnhof, dass die Leute hingefahren werden. Der Bus hält nicht perfekt, aber das ist eigentlich so ein Rundum-Sorglos-Paket für unsere Gäste. Und ja, entstanden ist die Idee damals, ich komme ja aus der Friedensbewegung 2014, die Mahnwachenbewegung, die damals jeden Montag im Zuge des Ukraine-Konflikts, als damals begonnen hat, auf der Straße war und haben uns mal so gedacht gehabt, ist ja schade, die Künstler, die haben manchmal so ganz kurze Auftritte, nur 3 Minuten oder 1, 2 Songs, sind sie weg. Geben wir denen mal mehr Zeit und das ist Festival so entstanden, wo die dann alle... Da kamen immer mehr Ideen zu, ach, lass uns noch Vorträge machen, lass uns noch Workshops machen und ist dann, hat es noch so 7 Jahre gedauert, ja, bis wir immer mehr gewachsen sind, also abzüglich der Corona-Jahre jetzt, wo wir nicht durften. Ja, und ist der alte Besitzer, hat jetzt aufgehört, es war bisher nur einer gewesen, der natürlich auch die letzte Verantwortung getragen hat. Jetzt haben wir ein Team von 12 Anteilseigner und eine ganze Gruppe von 40 Leuten, die es jetzt aufstellen wollen, breit aufstellen wollen und hat alle zu eingeladen hinzukommen und ist halt ein Festival für alle friedensbewegten Menschen einfach. Das ist, wir wollen es, du hast halt weltweit vernetzen. Wir haben schon Kontakte zu der Friedensbewegung in Russland, Polen, Frankreich, Österreich, wo vielleicht auch Leute vorbeikommen. Und in diesen Zeiten für Frieden einzutreten ist einfach immens wichtig. Also ich könnte jetzt stundenlang Monolog halten, aber geh gerne mal rein.
Ich bin gerade, was Frieden angeht, ganz bei dir und was das Thema Frieden im Allgemeinen angeht, tatsächlich war während der 2014, während der Ukraine-Konfliktzeit, der Punkt, wo ich auf meiner ersten Demo überhaupt war. Ich halte im Allgemeinen wirklich nicht viel von Demos. Ich finde es sehr wild und durcheinander und dann schreit irgendjemand rum und alle kommen mit einem super guten Gefühl, als hätten sie jetzt die Welt verändert und dann gehen sie alle heim und wissen kaum noch, was dort überhaupt passiert ist. Das ist immer das, was mich an Demos gestört hat, aber auf der anderen Seite ist ja immer die Frage, was soll man denn sonst machen? Man muss sich ja irgendwie mit Gleichgesinnten verbinden und deswegen bin ich da eigentlich ganz positiv mit verbunden und ich habe gerade im Zug vom Iran-Konflikt wieder das Gefühl gehabt, dass ich da in der libertären Bewegung gar nicht so weit bin. Da sind so viele Leute, die denken so, ja, die sind doch die Bösen und wir sind doch die Guten und deswegen müssen wir doch Krieg führen, weil die Mullahs sind ja böse und die BRD ist ja grundsätzlich der Gute oder zumindest der etwas bessere Moral-Welthauptmeister sind wir ja sowieso grundsätzlich. Deswegen bin ich für so Friedensveranstaltungen eigentlich recht dankbar, auch wenn sie aus politisch unterschiedlichen Gruppierungen oder gerade wenn sie aus politisch unterschiedlichen Gruppierungen sind. Denn Linke sind tendenziell, also die haben sich hervorgetan, sogar parteilich betrachtet, Bündnis Sahra Wagenknecht, mit denen ich ja, was ihre Wirtschaftspolitik angeht, sicherlich nicht gerade auf einer Wellenlinie liege, aber was sie friedenstechnisch bewegen, da bin ich ganz vorne mit dabei und unterstütze sie stärker, also stärker könnte ich nicht. Und dementsprechend finde ich das ganz schön, wenn sich so eine eigentlich linke Einstellung mit libertären Einstellungen verbindet und wenn rechte Patrioten dabei sein wollen, die sagen so, Hauptsache, wir führen hier keinen Krieg mit Russland, dann sind euch auch die willkommen oder mir sowieso auch die willkommen. Ne? Und ich denke mal, ihr habt euch verändert und stark erweitert seit dem, was 2014 angeht, auch programmtechnisch. Ich meine, wenn ich schon in das Programm reinspringe und sehe, ihr habt Peter Müller dabei, ein Bitcoin-Beginner-Workshop dabei, Ulrike Gero ist dabei, Stefan Lankan ist dabei, Dirk Pohlmann ist dabei. Also es ist eine ziemlich bunte Mischung. Ich weiß gar nicht wirklich, wo wir starten sollen. Vielleicht beginnst du ein bisschen mit der, du hast schon gesagt, du könntest stundenlang monologisieren. Ich versuche es ein bisschen zu führen, also in die Richtung von, da interessieren sich sicherlich viele Leute für sehr viele unterschiedliche Themen. Friedensbewegung ist eine grundsätzliches Interessensthema für mich. Wie bist du in die ganze Schiene reingerutscht? Magst du vielleicht ein bisschen das aus der persönlichen Perspektive erzählen?
Genau, ich habe 2014 ging es ja los mit den Mahnwachenbewegungen in Berlin. Ich habe es mir mal angehört und da war ja auch sehr wild west, viele Themen gewesen, waren es immer sehr spannend gewesen. Und ab 2017 war es auch mehr in Verantwortung, habe teilweise auch die Mahnwachen mit moderiert gehabt oder habe mir Infotische mal gemacht. Es war immer ganz spannend. Es kam dann irgendwann auch in die freiheitliche Schiene rein. Es war eigentlich eher links gerichtet. Da habe ich mal so ein Interview gehört, glaube ich, zwischen Oliver Janisch und Petra Chayar und dachte, oh, jetzt gibt der Petra Jam Chayar den bösen Libertären mal ordentlich Sunder und habe einmal gemerkt, oh, da hat der bessere Argumente. Da habe ich dann angefangen, mein Weltbild mehr und mehr zu überdenken und dann habe ich auch sehr viel damals, gab es nicht so viel Content im libertären Bereich, da heutzutage sind die jungen Leute ja sehr verwöhnt, ist ja so breit aufgestellt, was wir alles haben. Aber damals, sag mal, in den 10er Jahren gab es, glaube ich, Charles Krüger, Freiwillig Frei, Oliver Janisch schon langsam in die andere Richtung dann rübergegangen, hat dann eher die Patrioten bedient. Und da gab es eigentlich gar nichts für Gunnar Kaiser, Gott hat ihm selig, gab es damals noch also so viel.
Tilman Knechtel.
Tilman Knechtel, ja, der hat aber auch eher andere Richtung dann eingeschlagen, was auch sehr cool ist dann. Aber wirklich, wirklich libertäre Basics hat damals Charles Krüger gut gemacht und jetzt machst du es ja auch wunderbar dann. Also so gab es damals nicht so viel, aber ich habe dann auch diese libertären Themen mehr und mehr in die Mahnwache mit reingebracht. Und das fand ich immer ganz interessant, wenn er, wir diskutiert haben, er ein Linksgerichteter und ich daneben und wir dann diskutiert haben. Das hat die meisten Leute wirklich abgeholt, interessiert. Und ich meine ja immer, man kann es ja trennen. Sagt, man kann es ja menschlich mögen und trotzdem eine andere Weltsicht haben. Wenn du kurz rein willst.
Also, eine ganz grundsätzliche Einstellung ist einfach, weil die Libertären sagen grundsätzlich aus dem Prinzip heraus, der Staat soll sich aus allem raushalten und die Linken sagen so, der Staat soll das schon machen, nur er soll halt das tun, was ich für richtig halte. Und im Sinne von Frieden beziehungsweise eben Außenpolitik ist die Ansicht von Libertären und Linken dort überschneidend und sagen so, der Staat soll bitte positive diplomatische Beziehungen knüpfen, aber ansonsten soll er neuere Linke, sage ich mal, die ganz harten altlinken Kommunisten, die sagen, der Staat soll bitte alles kontrollieren, die sind wahrscheinlich auch bei euch jetzt inzwischen wenig geworden. Ich habe immer KenFM ein bisschen im Hintergrund zu den Mahnwachen von 2014. Der war, glaube ich, da, glaube ich, ganz groß rausgekommen, oder?
Genau,
der aber der hatte schon eine Radiosendung.
Der hat schon 2012, glaube ich, angefangen. Also Kayvan ist auch am selben Tag da wie du dann. Also wenn dann die Chance, ihn mal zu sehen, ist sehr groß dann. Und ja, Ken war damals auch durch die Mahnwachen auch immens gewachsen. Das war ja auch der Grund damals. Die Künstler, die damals schon gecancelt wurden, die nirgends mal auftreten konnten, konnten dann bei uns auf den Mahnwachen auftreten. Die hatten auf einmal das Publikum gehabt, wo die Leute hingegangen sind und wo sie ihre CDs auf der Straße verkaufen konnten. Es waren ja auch eher linksgerichtete Künstler, so sag mal so wie Bandbreite, wenn man ihn noch kennt damals, oder Killis Moore, die damals, die früher noch bei Gewerkschaften auftreten durften, dann haben sie auf einmal ein Lied über den 11. September gesungen oder es ist kritisch geäußert und durften dann nirgends mehr auftreten und wurden immer mehr gecancelt und dann kam man die ganzen Demo-Bewegungen, wo die durch Deutschland reisen konnten, jeden Montag irgendwo spielen konnten und da halt ihre CDs verkaufen konnten und wir haben den Künstlern halt schon eine Bühne geboten. Dann haben wir gesagt, das müssen wir halt größer aufziehen. Dann kam halt die Idee zum Festival. Und generell mit der Zusammenarbeit am Ende, ich habe es dann in Corona-Zeiten auch sehr erlebt, wo wir natürlich dann auch in Berlin so ein bisschen den Widerstand hochgezogen haben, wo es dann gesagt hat einmal, wo wir uns versammelt haben, alle Gruppierungen, sag mal vom Freie Linke bis Patrioten, wir haben gesagt, wir haben alle unterschiedliche Vorstellungen, wie die Welt mal aussehen sollte. Jetzt haben wir aber ein Thema, diese faschistischen Maßnahmen, die wir weghaben wollen. Und für dieses Thema gehen wir gemeinsam voran. Und so sehe ich es dann auch immer. Man muss gucken, was für ein Thema man hat. Und dann müssen wir gucken, wie kann man zusammenarbeiten für dieses eine Thema. Und dass Libertäre sich streiten können, weißt du ja am besten selber hier über das ganze Thema Millennium. Das ist da, man kann es immer Ewigkeiten streiten. Und man kann gucken, wo hat man Gemeinsamkeiten, wo kann man was erreichen. Und das ist auch die Prämisse von PAX zu gucken, was haben wir für ein Thema, Frieden auf der Welt und wie kann man den erreichen?
Wenn du von faschistischen Maßnahmen sprichst, was hast du besonders im Hinterkopf, woran denkst du jetzt spezifisch?
Das wurde ja
An die Internetzensur?
Internetzensur ist Männer auf der Straße direkt. Das war wirklich dann, denk mal auf irgendwelchen Dörfern, was ein bisschen entspannter, aber in Berlin wurde ein Riss, dass die Leute ohne Maske wurde Riss hinterhergejagt. Ich kenne Leute, die ihre Jobs verloren haben, weil sie sich halt nicht testen lassen oder impfen lassen wollten. Riss ist und wie Firmen pleite gegangen sind, alles für ein, ja, weil wir heute wissen mittlerweile, was sie damals schon gesagt haben, ist halt nicht alles so wahr, wie sie es damals vorgekaut haben. Und da haben wir auch beim PAX 3 Vorträge zu und das nochmal beleuchten. Aber wie gesagt, das waren wirklich harte Maßnahmen, wo die Leute dann wirklich auf die Straße gegangen sind, wo es auch dankbar war, dass endlich eine neue Generation gekommen ist. Das ist dann halt als alter Hase mit zurücklehnen konnte. Es hat schon eigentlich seit 2018, 19 keine Lust mehr auf die ganze Demo-Sache, weil, wie gesagt, das bringt auch nicht viel. Aber mittlerweile ist halt dann, war man drinne.
Ja, bei Corona-Demos war ich auch so. Ich habe halt gedacht, irgendwas muss man ja tun. Man muss ja irgendwie Präsenz zeigen und so weiter. Und am Anfang, glaube ich, war bei den Corona-Demos waren die Gegendemonstrationen noch recht groß. Aber das hat sehr, sehr schnell aufgehört. Und dann waren dann irgendwie nur noch so 8 Hanseln da, die versucht haben, alles als rechtsradikal darzustellen. Ja. Was halt irgendwie ein Witz war, wenn du dir gesagt hast. Also bei den Corona-Demos war ich noch in Trier. Und die hatten so als Hasen verkleidete Versuchskaninchen. Und das war die Veranstaltungsleiterin, die hatte eine Krebsdiagnose bekommen und hat im Rollstuhl gesessen und wurde trotzdem im Rollstuhl auf die Bühne gekarrt und hat dann noch gesagt, diesen schönen Satz werde ich nie vergessen. Und so, also wenn wir die Nazis sind, da sind Versuchskaninchen. Unsere Hoppelhäschen mit Glitzerstaub und Regenbogen, da sind da die Nazis aber echt eine komische Bande.
Genau.
Aber die haben das geschickt gemacht, weil die auch zum Beispiel immer so Karotten dabei gehabt haben. Und wenn du was isst, dann musst du ja keine Maske tragen. Und so hatten die Hälfte von diesen Leuten die ganze Zeit eine Karotte im Mund. Und das war recht geschickt. Bei Covid geht es dir auch so, dass du dir denkst, eigentlich habe ich die Schnauze voll von diesem Thema, aber die Leute, die das verbrochen haben, sitzen halt immer noch in der Regierung und deswegen müssen wir drüber reden, sonst solange die noch da sind und Karl Lauterbach gerade als Weltgesundheitsorganisationsminister da Vorsitzender, Präsident da gehandelt wird, solange können wir das Thema nicht ruhen lassen, sondern das muss alles aufgearbeitet werden und weg. Also
ist das rein. Wir haben ja Tom Lausen da, der Enquete-Kommission ja mit drin ist im Bundestag, der darüber auch berichten wird. Er hat ja damals in Statistiken sehr gut aufgestellt gehabt und der wird darüber auch berichten, wie absurd die ganze. Das interessiert die Leute nicht. RKI-Leaks sind ja da, die Leute interessiert es einfach nicht. Sag ja mal klar, die Masse keinen Bock auf Aufklärung, die Masse hat mitgemacht. Und daher, aber trotzdem müssen wir das Thema voranbringen, weil ich auch Ärzte kenne, wird der Rolf Grund zu was erzählen, der ist halt auch im Vortrag, wie die Ärzte verfolgt worden sind. Und ja, für den Maskenattest. Die wirklich massiv, kann auch 1, 2, 3 Ärzte, glaubt die, eine Ärztin sitzt immer noch im Gefängnis, hier in Wawitschel, glaube ich, wie heißt es in Sachsen, und andere Ärzte des Landes abhauen mussten dann, die ja wirklich Operationen verloren haben. Am Ende haben sie einfach ihre Aufgabe erfüllt und den Patienten ja geholfen. Oder genau, der Arne Schmidt ist ja auch da, der Mann mit dem Klavier, der auf allen Demos war, der wirklich wie Aktivisten verfolgt worden, die da massiv Gelder ausgeben mussten. Das ist da. Deswegen, wir können das Thema auch nicht ruhen lassen. Deswegen haben wir es jetzt nach den Jahren nochmal aufgenommen, weil es halt irgendwo auch wichtig ist. Aber wie gesagt, weil es auch zum gesellschaftlichen Frieden beiträgt. Klar dürfen wir jetzt hier nicht mehr nachtragend sein am Ende. Wenn ich Leute mit Maske sehe, sage ich immer, gut, jeder hat das Recht am eigenen Körper. Das wissen wir Libertäre sowieso. Und wenn sie es besser fühlen, sollen sie es machen. Die können von mir aus alles tragen, sie spritzen, was sie wollen, aber mich damit in Ruhe lassen. Und daher ist alles gut. Aber die Aufklärung müssen wir trotzdem machen.
Ja, natürlich hast du in der gewissen, also du hast natürlich das Recht auf deinen eigenen Körper und du darfst eine Maske tragen, wann immer du willst. So, aber du solltest auch damit meiner Meinung nach rechnen, dass die Reaktion ist, dass man mit dem Finger auf dich zeigt und dich auslacht. Also es gibt natürlich, also die meisten Leute, die Masken tragen, und das war ja auch in der Corona-Zeit das Hauptnarrativ war ja, die sagen ja nicht, ich bin krank, und sondern genau, das ist der Punkt, sie sagen, ich bin krank und ich schütze euch vor mir. Und ich so, zieh du mich nicht in deine Psychose mit rein, ich habe damit nichts zu tun. Das ist so, ich setze schon durchaus viel auf gesellschaftlichen Druck. Ich bin ein individualistischer Freiheitsfreund, so ist es nicht, aber wir sind alle Teil einer Gesellschaft und wir müssen miteinander auskommen, auf die eine oder andere Art und Weise. Und da gibt es sowas wie eine Gruppendynamik. Ja, ich bin froh insofern, dass das über Corona gesprochen wird. Da ich mit dem Pax Weltfriedensfestival ansonsten eigentlich noch gar nicht so stark vertraut bin, würde ich mich eigentlich am meisten freuen, wenn du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern könntest und mir einfach ein bisschen mehr Geschichten erzählst. Was ist da bisher schon so in den vergangenen Jahren passiert? Was waren so deine persönlichen Highlights? Was hast du wahrgenommen? Wie kommen die Leute zusammen? Was gibt es für Treffen von vielleicht sogar unterschiedlichen Lagern, die dort das erste Mal zusammenkommen und sich denken, oh, wir haben mehr gemein, als uns trennt und so weiter und so fort?
Genau. Wie gesagt, es ist immer, wenn man zusammenkommt, ist so eine Gemeinschaft, ist immer wunderbar. Das ist dann einfach, man kann es nicht beschreiben, man kann es nur fühlen. Auf so ein Festival ist man wirklich entspannt, mich offline zu begegnen. Die Künstler oder Vortragenden rennen da auch alle rum, man kann die alle anquatschen. Und wir haben da, sind bei Friesack, wir haben einen riesen Campbereich, haben wir da, wo man direkt gegenüber über die Straße ist, da das Festivalgelände. Wir haben da, wie gesagt, auf dem Campgelände haben wir ein Workshop-Zelt, wo man wirklich Workshops machen kann, wo hier, glaube ich, ich habe es ein bisschen aufgeschrieben, ich gehe mal kurz meine Notizen, Workshops haben wir.
Ja, vielleicht für alle Zuschauer ganz kurz, also unter pax.family auf der Webseite, verlinken wir natürlich auch in der Videobeschreibung, findet ihr dann natürlich das ganze Programm, da könnt ihr euch einzeln ansehen, wo es ist, wann es ist, wer dort alles kommt und so weiter und so fort, also wenn ihr das nebenbei aufschlagen wollt, neben dem Podcast, könnt ihr natürlich ruhig rumscrollen.
Genau. Wir haben, eine Kräuterwanderung, wir haben Yoga-Kurse. Peter Müller von den Voluntaristen hält nicht nur einen Vortrag, sondern macht auch einen Workshop noch, wo die Leute halt Risses anleitet, hier den Weg in den Traumberuf zu finden. Hat er, glaube ich, mal irgendwo auf YouTube vor Jahren mal gemacht. Ich würde wirklich direkt mit den Leuten vor Ort einen Workshop machen, was ich auch sehr cool finde. Dann kann man dann tanzen lernen, gewaltfreie Kommunikation, gesunde Ernährung, malen. Ist halt so ein Workshop. Dann haben wir einen riesen Vortragsbereich, was wir schon gesagt haben. Dr. Stefan Lanka, der gesagt hat, Viren werdet ihr nicht finden, dafür aber Frieden. Der hat zum Beispiel auch selbst ja, absolut geil.
Okay, ja.
Der hat sich selbst bei uns beworben, finde ich absolut Hammer. Das ist so einer gestanden, der so bei uns sagt, ey, ich will einen Vortrag halten bei euch. Deswegen kann ich auch immer wieder ermutigen, wenn jemand ein Thema hat, was er vortragen möchte, einen Workshop machen möchte, kann sich gerne für nächstes Jahr schon bewerben bei uns, wenn er was zu beitragen möchte. Ich sag, wir haben da, dann haben wir Musikbereiche mit verschiedenen, fünf verschiedene Bühnen haben wir, ist jetzt kein Mainstream oder Massenverding, aber sondern fünf verschiedene Bühnen. Wir haben so einen Dancefloor für die ganze Nacht, wir haben eine Hauptbühne, wir haben so eine mobile Bühne, eine Barbühne, wo ein bisschen gerappt wird, ist, was ich ganz cool finde, und wir haben dann noch so einen Healing-Bereich für die inneren Sachen, wo man sagt, man kann ja nur Frieden schaffen, wenn man auch Frieden in sich trägt. Sagt dann das innere Kind heilen, Geburtstrauma, dann ehrliches Mitteilen, dass man wirklich bei sich selbst ankommt. Denn viele sind einfach so voll im Kampfmodus. Sagt, sei erstmal Frieden in dir, gib Frieden nach außen gehen und die eigenen Themen betrachten. Das kann man bei uns auch. Da kann man Meditation, Yoga. Und vor allen Dingen, wir sind ja auch ein Familienfestival, ist unser Anspruch. Wir haben für die Kleinsten haben wir ganz viel geboten. Wir haben da eine Kinderküche, wir haben ein Kasperletheater, ein Zirkuszelt. Für die Jugendlichen haben wir, Sportbereich. Ja? Ja, Sportbereich für die Jugendlichen. Wir haben auch so einen Jugendkurs, wo sie mit den Tanzpoys, wenn wir anbieten, wo wir das, wo die lernen können. Das ist alles wunderbar. Und vor allen Dingen, wie sagen Kinder und Jugendliche, zahlen bei uns keinen Eintritt. Bis 18 ist man freier Eintritt, weil wir sagen, Familien sind die Zukunft. Und weil gerade auch wissen, eine alleinerziehende Mutti mit vielleicht zwei Kindern, ist es ziemlich teuer, zu so einem Festival zu kommen. Deswegen haben wir gesagt, Kinder sind frei. Und für die Erwachsenen haben wir auch den Preis, dass sie uns selbst wählen können, den Eintrittspreis. Sagt von 90 € bis Open End. Wir haben die Empfehlung gegeben, 120 € brauchen wir unsere Kosten zu decken. Aber wenn du sagst, du hast nicht so viel Geld, kannst du nur 90 € zahlen, absolut okay. Zahl weniger. Und wer da mehr zahlen möchte, gleicht das wieder aus. und ist halt ein bisschen Eigenverantwortung auch.
Aber ist der, geht vielleicht ein bisschen stark ins Detail, aber ist das gleich mit Campinggebühren und allem verbunden? Weil man kennt ja die, ich gehe mal davon aus. Es ist, wenn man so dieses linke Hippie-Denken ein bisschen verbunden hat, dann will man nicht so kommerz sein und alles extra bezahlen und so weiter. Das verstehe ich irgendwo. Ich habe grundsätzlich nichts gegen den Kommerz. Ich bin aber es stößt mir trotzdem sauer auf, wenn man das nicht im Vorfeld weiß und dann super viel Kohle mitnehmen muss und alles nochmal extra bezahlen muss. Das verstehe ich auch wieder.
Genau, und wir haben.
Red ruhig.
Wir haben keine extra Gebühren vor Ort. Klar, wenn wir am Aussteller da und Essensanbieter, die wollen natürlich ihre Kosten reiben, dann muss man bezahlen, das ist klar. Oder wenn jemand den Künstler sein Merch verkauft, das muss natürlich auch bezahlen. Ansonsten ist alles frei, man kann da duschen, man kann, muss man es extra bezahlen, man kann alle Workshops mitmachen, alle Musik hören, ist alles mit drin. Wir haben auch gesagt, prinzipiell kann es auch jeder selbst versorgen vor Ort, den es so teuer ist, unsere Essensmarke. Essen ist teuer draußen. Wir leben das hier ja in der Utopia. Für uns kosten die Eintrittspreise und die Essenspreise auch teuer. Wir müssen es weitergegeben. Und wenn da außen ein Döner 8 Euro kostet, wird es bei uns dann auch 8 Euro kosten. Wir können ja nicht runtergehen. Ansonsten kann sich jeder selbst versorgen. Wir haben Kochstellen, wo Leute kochen können. Wir haben so eine Wasserzapfanlage, wo gutes Wasser drin ist, wo Leute das Wasser abholen können. Also Essen muss man selbst bezahlen. Geh erst mal rein, erzähl.
Mit wie viel Gästen rechnet ihr eigentlich um den Dreh so? Also es klingt jetzt schon ganz schön riesig.
Wir haben 700 bis 800 Gäste, ist eigentlich was schon Minimum erwarten. Unser 1,8 wäre Maximum, da wären wir ausverkauft.
1.800 Leute. Ja, okay, das ist nicht ganz wenig. Ja, kriegt man bin gar nicht so Festival erfahren, aber ich denke mal so, da liegt man ganz gut. Es hat alles so ein bisschen so Hippie-Woodstock-Touch, ne? Und ich nehme mal an, das ist ja von euch auch gewollt.
Haben wir auch, genau. Wir haben auch noch gesagt, was ich zu den Eintrittspreisen noch sagen kann, wir haben die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Wir sagen, wir können nur so günstig bleiben, denn 90 Euro ist wirklich günstig, wenn man weiß, was andere Festivals kosten. Die sind beim doppelten Preis teilweise. Da sagen wir immer, du kannst uns gerne unterstützen vor Ort. 3 Stunden mal irgendwo an der Bar helfen oder Ordner mitmachen, sag mal, Bändchen kontrollieren und kleinste Tätigkeiten für 3 Stunden. Dafür bekommst du eine Essensmarke und eine Getränkemarke von uns für die 3 Stunden Arbeit. Sag, ist alles keine Arbeit, macht trotzdem Spaß. Dann kann man seine Essensmarken quasi so dazu verdienen. Und wer 3-mal geholfen hat, kriegt ein schönes Shirt von uns, so ein Pax-Shirt, unverkäuflich. Das bekommt man nur, wenn man auch geholfen hat. Und ich sag mal, wir für euch, ihr für uns, wir für unser gemeinsames Festival. Ja, klar, sind wir auch wirklich ein bisschen Hippie-Style, ein bisschen alles. Wir haben auch viele, die aus dieser Branche kommen, was mich manchmal als wirtschaftlich denkender Mensch ein bisschen wahnsinnig macht. Aber ansonsten ist halt dieses gesamte Feeling ist einfach schön, wenn man vor Ort ist.
Also, ein bisschen wahnsinnig macht. Ich habe immer dann was dagegen, wenn das in diesen Kommunen-Touch geht. Weißt du, was ich meine? Wir leben zusammen und wir teilen alles untereinander. Dann denke ich mir immer so, das wirkt auf mich immer ein bisschen sehr unpraktisch. Aber prinzipiell habe ich gegen diesen Hippie-Touch nichts aus. Also, ja, du kennst ja wahrscheinlich dieses aus dem libertären Spektrum, da sagt man so, das ist der gemeine Gras- und Waffen-Libertäre, ne? Und dieser Libertäre, der sich gar nicht so viel Gedanken über Wirtschaftstheorie und so einen ganzen Kram macht, sondern sich sagt und so, ja, legalisier mir meine Waffen und legalisier mir meine Drogen und das ist das, was ich gerne hätte. Und ich verstehe das aber trotzdem und also Leute, die aus diesem Metier oder diesem Gedankengebilde kommen, gibt's halt viele. Und ich will vielleicht in Sachen Drogen nicht so viel auf YouTube darüber erzählen, aber in der Regel ist es meine Erfahrung so, du redest nicht im Vorfeld so viel darüber, sondern wenn du dort bist, dann hältst du dich mit deinem Konsum etwas abseits unter denjenigen, bei denen das okay ist. Und dort, ich weiß nicht, ich nehme jetzt beispielhaft Ulrike Gero raus, weil sie so anzugträgermäßig wirkt und so. Ja. Und von Leuten, die eher in diese Richtung gehen, hältst du vielleicht eher ein bisschen Abstand. Das klappt aber in der Regel ziemlich gut. Also soweit meine Erfahrung, oder?
Genau, wie gesagt, zu den Drogenkonsum, für das legale Drogen kann man alles nehmen, dann auch rauchen. Wir sagen immer, nimmt ein bisschen Rücksicht aufeinander, also nicht gerade jetzt mit der Tüte quer beim Campingplatz rennen, wo Familien langrennen. Bleibt unter euch vor eurem Zelt, ist alles cool, da sagt keiner was.
Setzt euch nicht die Nadel im Sandkasten.
Genau, richtig. Sag, nur im Kinderbereich haben wir wirklich striktes Rauchverbot, das ist ja klar, so unser kleinsten Geschütz sein von allen Sachen dann. Genau, ansonsten Kommunentast, ja, kann man so sehen am Ende dann, ja, aber wie sagt man, kommt zusammen, verbindet sich, schafft neue Ideen. Es ist also, wenn man zusammen punkt, auf einmal Leute, die nicht zusammengekommen sind, zusammenkommen, starten vielleicht gemeinsam Projekte, haben geile Ideen am Ende und kann was draus entstehen. Wir sagen, es PAX ist halt die Plattform und wir bieten es halt an, was ihr draus macht, ist den Leuten dann selbst überlassen. Und wir öffnen den Campingplatz ja schon am Dienstag, also Dienstag bis Dienstag geht die Campwoche und ab Donnerstag ist Programm. Also ihr könnt das schon eher anreisen, euch schon vernetzen, euch den besten Platz sichern und dann soll euch ja schöne Gespräche führen. Das ist immer das Schöne, abends an Lagerfeuer gemeinsam zu sitzen, gemeinsam zu singen. Und es ist wirklich diese Dankbarkeit. Ich habe ja letztes Jahr, haben wir ja so einen Fragebogen umgegeben, habe es entworfen und ausgewertet. Was ist das Schöne beim PAX? Was fehlt euch? Und da kam unter dem auch hier diese Gemeinschaft, diese Dankbarkeit, diese Liebe, die zurückkommt, dass diese Leute diesen Ort haben. Die war so wunderbar. Und ja, man kann es nicht beschreiben, man kann es nur fühlen.
Donnerstag hast du gesagt, fängt das Programm an, aber Mittwoch war Vorprogramm, oder? Habe ich das falsch
gemacht? Nee, das ist dann, ja, vielleicht startet so ein oder andere Workshop am Mittwoch, das ist noch nicht ganz klar, weil da immer noch Anfragen reinkommen, das basteln wir noch, aber Vorträge sind voll, Musik ist voll und das beginnt ab am 23. Juli.
Ja, und das war auf jeden Fall mein Vortragstag, ne? Nur das, genau. Ich will mich jetzt nicht gerade bei dem Festival in den Vordergrund drängen, aber es ergibt ja Sinn, dass ich das in meinem eigenen Podcast erzähle, weil ich mache ja keine Werbung ohne Grund dafür. Also ich bin am 23. eben einen Tag vor dem AFO-ERA-Fest. Das hat sich leider überschnitten zeitlich. Das war beim AFO-ERA-Fest nicht so klar, aber das ist halt das libertäre Festival, wo ich sein muss. Und da hattest du mich schon vorher angeschrieben, ob ich Lust habe, auf das PAX-Festival zu kommen. Und so ist das ja überhaupt auch erst alles entstanden. Und so darf ich am 23. einen kurzen Vortrag halten. Und ich werde dann das PAX-Festival wieder verlassen, um zum AFO-ERA-Fest rüberzufahren. Aber ich freue mich trotzdem, dass ich da sein darf, dass ich unterschiedliche Leute dort treffen darf und dass ich überhaupt eingeladen werde. Also wer wegen mir dorthin kommen will, mich werdet ihr dann nur am Donnerstag dort sehen.
Genau, und ihr werdet dann Teil einer Diskussion haben, haben wir gesagt. Da wird dann Diskussion dann mit Peter Isenko und Jürgen Hackbart führen, auch über die Wirtschaft von morgen. Das ist einfach so ein spannendes Thema dann für und wieder. Und da denke ich eigentlich, dass wir die besten Argumente haben. Und geh erst mal rein, bevor es weiter
kommt. Nee, ich wollte fragen, ich kenne die beiden anderen Namen tatsächlich nicht. Gibt es da eine sehr kontroverse Diskussionsrunde? Ich bin immer so ein Typ, ich mag das, weißt du? Ich gucke mir liebend gerne Vorträge an, Diskussionen, wobei es nicht so viele Diskussionen gibt, aber Podcasts, Debatten und so weiter. Ich bin voll der Typ dafür. Es gibt aber ultra viele Leute, die können nicht so lange zuhören. Weil ich habe zum Beispiel lange in Universitäten und Hörsälen und so weiter gesessen. So, mir macht das nichts aus, anderthalb Stunden mich zu konzentrieren und intensiv jemandem zuzuhören. Aber für voll viele Leute ist das halt nicht ihr Ding. Und das verstehe ich. Und das ist vollkommen okay, wenn du ein Dachdecker bist, der Holzlatten schleppt und Ziegel klöppelt, dann interessiert dich das vielleicht nicht, was andere für ein intellektuelles Zeug zu fassen haben. Das soll keine Verurteilung sein, sondern es ist einfach nur so, jeder Mensch ist anders gestrickt, ne? Also ich mag das halt und muss man gucken. Aber ich finde es gut, wenn es thematisch so ein bisschen auseinander geht. Also wenn man auf der einen Seite einen Kräuterworkshop hat, dann ist um die Ecke der Diskussionsworkshop halt eine andere Hausnummer, sag ich mal.
Genau, wir haben nämlich damals auch die Erfahrung mit dem Mahnwachen gemacht, was ich anfangs schon erzählt hatte, da wenn jemand da so eine halbe Stunde Monolog hält draußen, wenn man nicht gerade ein sehr guter Redner ist, haut die Hälfte schon wieder geistig irgendwo ab. Aber wenn dann wirklich
das
dann
ist so,
so wirklich kontroverse Meinungen sind, dann sind die Leute eher dabei, wenn dann wirklich, was hat der jetzt gesagt, das ist dann wirklich, das ist dann irgendwo, die Leute sich da mehr unterhalten. Und deswegen wollen wir Diskussionen. Wir haben ja zwei Diskussionen, einerseits deine und dann noch einmal rote Linien der Friedensbewegung. dass man wirklich kann, mit wem kann man Frieden machen, mit wem nicht, weil gerade bestimmte linke Kräfte also wirklich sehr, sehr gern die patriotischen Kräfte dann ausgrenzen oder andere sagt, nee, mit denen kann man keinen Frieden machen. Sieht man ja aktuell, wenn jetzt die AfD, ist, hat mit Politik absolut nichts zu tun, aber dann sagen würde, wir wollen Frieden, dann ist Frieden böse, weil er von der AfD kommt. Und wir wollen gucken, themenbezogen zusammenzuarbeiten, wo können wir halt Friedes was erreichen am Endepunkt. Und da wollen wir die, so eine rote Liniendiskussion mal gucken, wie sinnvoll sind die roten Linien noch. Klar haben wir jetzt auch erfahren, auch bei den Bahnwachen auch, wenn man ne, für alle Seiten offen ist, ist man nicht ganz dicht, sagt man auch so. Wir müssen natürlich auch gucken dann, ja, was da möglich ist, dass dann nicht die eigenen Themen reinbringen. Ich sage immer, ein Thema wird gemeinsam vorangetragen und der Rest kann dann außen vor gelassen werden. Dann will man gucken, wie können wir Frieden erreichen auf dieser Welt, in unserem eigenen Land. Und es halt, dafür ist halt das Pax gegeben, dass unterschiedliche Menschen zusammenkommen.
Ich bin ja auch nicht gerade in der Politik. Ich meine, ich gebe zu, ich habe eine sehr kranke Fanatismus bezüglich Politik, aber was konkrete Parteientscheidungen und so weiter, das ist mir alles zuwider. Da habe ich auch gar keine Lust für. Ich bin aber ganz dabei, wenn die AfD und die Linken Frieden wollen, dann sollen die gefälligst miteinander paktieren und alle anderen damit ausschließen. Da habe ich überhaupt kein Verständnis dafür, wenn man dann abblockt und sagt, ja, aber die mögen wir nicht. Und also ganz in Übertreibung, buchstäblich, wenn Nazis und Kommunisten einer Meinung sind, dass sie Frieden wollen, dann bin ich lieber auf deren Seite als auf der gemäßigten Mitte. So bescheuert das auch klingt. Aber ich mag auch genau dieses Image, dass man manchmal ein bisschen realistisch darüber denkt. Ich finde, du hattest das eben so angedeutet, man muss erst ein bisschen Frieden in sich finden, bevor man Frieden auf der Welt erreichen kann. Schließt sich und also das klingt wie ein linkes Hippie-Motto. Und auf der anderen Seite ist es sehr nah dran an dem, was Jordan B. Peterson gesagt hat für mach erst dein eigenes Bett, bevor du rausgehst und die Welt verändern willst, was ja ein absolut konservatives Motto ist. Ja. Und ich denke auch, man kann nicht nur mit Gänseblümchen verteilen und Tauben fliegen lassen Frieden auf der Welt erreichen. Man muss ein bisschen realistisch auf die Politik einwirken. Man kann die Politik aber, man darf sie aber auch nicht komplett unterschätzen. Gerade im Beispiel, ich bin oft zu emotional, das wird den Zuschauer jetzt nicht gerade überraschen, derjenige, der mich kennt. Aber der Punkt ist, wenn du schon in einem Kriegszustand drin bist, ganz egal, ob wir über Israel sprechen oder ob wir über die Ukraine sprechen oder so weiter, dann gibt's ja auch diesen Gedankengang, jetzt sind wir schon drin, wenn wir jetzt aufhören, dann sind wir diejenigen, die nachgeben. Und das finde ich eine vollkommen falsche Einstellung. Und dann muss man natürlich eine realistische Perspektive betrachten. Aber es ist für mich eine absolut realistische Perspektive zu sagen, als allererstes sofort und auf der Stelle Waffenstillstand und dann diplomatische Beziehungen aufnehmen. Und das geht im Krieg. Und das muss im Krieg gehen, denn sonst kämpfen wir einfach beide Seiten weiter, bis alle sterben. Und so mag ich es, wenn man so ein bisschen die Hippie-Mentalität aus sich selbst rauskehrt, weil du kannst nicht da stehen und rumschreien und fast schon selber zu einem Terroristen werden und sagen so und so, ich hasse aber die CDU und die SPD als Kriegstreiber so sehr, dass ich bereit bin, sogar Gewalt gegen diese Seite anzuwenden. Weil es funktioniert so nicht. Und so muss man sich tatsächlich erstmal selber ein bisschen beruhigen und zurücknehmen, damit man das nicht ganz stark nach außen kehrt. Und ich weiß, wovon ich rede mit einer Anzeige, die ich habe, weil ich da über die Stränge geschlagen habe, wo ich jetzt vielleicht nicht gerade ins Detail gehen will. Aber das ist notwendig und auf dieser Ebene rede ich tatsächlich ganz gerne mit der Blumen im Haar tragenden Hippie-Tante, die übers Feld läuft. Genauso wie mit, hab das gerade offen auf der Seite, Florian Pfaff, Major außer Dienst. Also Frieden und Sicherheit, warum wir eine bessere Politik brauchen. Und er wird ja wohl konkreter ins Detail gehen und diese Dinge nicht unrealistisch annehmen, sondern eben aus einer direkten, Armeeperspektive, ne?
Richtig, wir haben ja, wie gesagt, so ein Diplomatenzelt dann auf, wo da verschiedene Diplomaten zusammenkommen und Vernetzungszelt. Und er wird natürlich zu Soldaten auch reden. Oder wir haben auch, glaube ich, einer, der bei der UN mal war, auch noch was erzählen kann, wie kann man Völkerverschwörung hinbekommen. Und nochmal zu dem Anfangsthema, zu dem Frieden schaffen kann, wer Frieden in sich trägt. Sagst du mal, wer Streit sucht, wird Streit finden. Ja. Sag immer so, ja, ist einfach so. Ich habe es nochmal ganz kurz auf das Corona-Thema zurück in Berlin. Ich habe in den ganzen Jahren, also ich habe ja immer ohne Maske Bahn gefahren, Berlin ist Hardcore, und habe dann vielleicht, ja, kann man zwei Hände abziehen, wie ich Stress gehabt habe, war auch einkaufen. Und ein anderer Kumpel, der eine andere Ausstellung hat, hat fast jeden Tag, zweiten Tag Stress gehabt, weil es auch gesucht hat irgendwo. Ich sage immer, wenn ich in mir so unruhig bin und Streit suche, werde ich ihn auch finden. Ich meine, ich mit inneren Themen, so wer durchs auf Krawall gebürstet ist, muss immer gucken, wie erreiche ich mein Ziel? Bei aller Kritik, will ich jemand, dass jemand sich bessert, oder will ich einfach nur meinen Frust loswerden, in eine reinwürgen? Dann erreiche ich mein Ziel aber nicht. Und das ist halt mit der inneren Arbeit auch. Wenn mich irgendwelche Themen, irgendwelche Vorträge, irgendwas massiv triggert, frage ich mich immer, ist es ein Thema an mir oder ist es wirklich was Externes, was mich da triggert? Und dann kann ich erstmal gucken, wenn es was Externes ist, kann ich natürlich anders angehen, als wenn es mein Thema ist. Wenn irgendwelche eigene Wunden sind, die mich halt triggern. Und selbst auch wenn ich mit Linken rede, sage ich immer, warum denkst du so am Ende? Wie bist du denn gekommen? Sag erstmal klar, solange er mein Eigentum achtet, ist mir egal, was er macht am Ende dann. Aber ist mir die Frage, was ist ihm wichtig? Wie ist er dazu gekommen? Das sind die Punkte dann. Dafür ist es Pax halt auch gedacht, dass man wirklich dann zusammenkommt. Und ich sitze auch mit einem Infotisch bei mir, wo ich die Helferkoordination mache. Habe immer so meinen Stapel Steuern, sind Raubaufkleber. Und wenn abends mal, klar, wie ich da gerne mit verteile oder renne auch mit so einem T-Shirt da rum und komme immer locker ins Gespräch, was auch immer angenehm ist dann.
Ich muss auch dazu sagen, ich auch auf libertären Veranstaltungen. Also zum Beispiel denke ich da gerade an letztes Jahr die Roland-Bader-Tage. Dieses Jahr waren sie noch nicht, werde ich aber leider zeitlich nicht schaffen. Man sieht das jetzt nicht gerade, aber die mittleren beiden Bücher im Regal bei mir rechts oben, das sind ein paar meiner ersten Übersetzungen, und das sind Antipolitik und Gemeindetechnologie, und beide sind Leute, die sich als links definieren. Gut, Karl Hess ist schon tot, Sal the Agorist lebt immer noch, aber hat auch Beiträge von Karl Hess und Sam Konkin dabei, und da wurde mir beim Roland-Bader-Tagen auch schon gesagt und so, das ist eine urlinke Einstellung, und das ist das, was ich eigentlich daran mag, dieses paläolibertäre, rechtskonservative ist überhaupt nicht mein Fall. Meiner prinzipiell eigentlich schon, aber ich will nicht zu weit ausholen. Der Punkt ist, ich versuche es in unter einer Minute zu machen. Als der Vietnamkrieg noch getobt ist und die Leute, dort hat ja die libertäre Phase so massiv an Fahrtwind aufgenommen, weil dann die Leute wollten die Vietnamkriegspolitik nicht mitmachen. Die Leute waren eigentlich im Allgemeinen verwirrt, haben so gesagt, warum müssen wir jetzt so einen Stellvertreterkrieg führen und so weiter. Und dort hat sich ja quasi die ganze Hippie-Bewegung um diese Szene heraus gegründet. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Konservativen doch mehr Pro-Kriegstreiber waren. Und in der späteren Reagan-Ära war es ebenfalls so, dass ganz, ganz viele libertäre Versprechungen gemacht wurden. Und mindestens zwei Dinge sind passiert. Einerseits ist der Haushalt doch wieder ausgeweitet worden. Die Schulden gingen wieder weiter nach oben. Mhm. Und das wurde eigentlich versprochen, oder hat man sich erhofft, dass genau das nicht passiert. Das ist bei Donald Trump übrigens auch der Fall gewesen. Da war Thomas Massie ganz stark davor, genau das zu kritisieren. Elon Musk und Donald Trump haben sich genau deswegen gestritten. Und das andere war eben wieder die expansive Außenpolitik. Das ist unter Reagan ebenso passiert wie unter Margaret Thatcher. Und auch wenn es nicht genau dieselben Vorzeichen hatte, bei uns in Deutschland auch mit Gerhard Schröder. Gerhard Schröder hat als Sozialdemokrat die wirtschaftlichen Reformen angestoßen, die Hartz-Reformen, die extrem gut und extrem erfolgreich waren, aber gleichzeitig hat er eben den Kosovo bombardiert. Und das mit den Grünen, die auch damals noch teilweise als Friedensbewegung galten oder gehandelt wurden. Und das ist eben diese Form der Widersprüchlichkeit. Da bin ich so froh, wenn sich unterschiedliche Lager miteinander treffen. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß nicht, wie du es alles wahrgenommen hast oder wie politisch oder historisch du durch die Zeit gegangen bist, aber das ist etwas, ich sehe bei Linken so eine Aufgabe von Politik, eine Machermentalität, eine so, wir kümmern uns jetzt um uns selber. Ich sehe die nicht immer als zielführend, aber ich sehe die als, wir tun und wir quatschen nicht. Und bei den Rechtskonservativen sehe ich das so als, wir wir reden gerne und machen sehr, sehr lange Pläne, aber im Endeffekt steckt oftmals nicht so viel dahinter. Deswegen, also ich habe eine gewisse Form von Bewunderung für linke Mentalität übrig. Manchmal ist mir aber diese, ja, diese Aufgabe von Privateigentum zu viel. Jetzt habe ich zu lange monologisiert. Sag gerne mal einfach deine Gedanken dazu.
Nee, absoluter Chor. Ich sage auch schön den Satz. Gab doch früher den Satz, der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie eine Wolke in den Regen. Den habe ich einfach mal umgedichtet. In der Staat trägt den Krieg in sich wie die Wolken den Regen.
Ja.
Habe es auch auf ein T-Shirt mir drucken lassen, den ich auch gerne mit rumrenne dann. Weil es einfach der ganze Glaube an den Staat ist immer so allein daran, das wird immer im Krieg enden, entweder innerlich oder äußerlich. Und wenn sie mir schon Gelder wegnehmen, ich hinter Steuern, wenn es für mich auch eine Kriegserklärung an mein Eigentum, also trägt der ganze Glaube an den Staat. Und ja, es hat auch, glaube Snowden oder so, dass hier im Kriegszustand der Staat in Höchstform aufläuft und halt immer mehr Maßnahmen erlassen kann. Und dann, deswegen braucht er den auch am Ende dann. Deswegen, ob es nur von links bis rechts ist, traut da keiner am Ende und die sind auch machtpolitisch. Die Grünen waren früher auch eine linke Partei. Wenn man den Spektrum denkt, dann ist es absolut Kriegstreigerpartei. Und auch und auch selbst die Linken, wenn es da, den traust auch nicht und der AfD wieso auch nicht. Das haben wir beim Pax auch gesagt, wir haben keine Parteien bei uns, weil die Parteien halt, egal wo wir politisch stehen, keiner will Parteien haben, weil Parteien immer ein Problem sind.
Ja, ich weiß, das ist der Disput, den ich schon mit Peter Müller letztes Jahr hatte, weil Peter Müller wäre nicht zum AfO-Ära-Fest gekommen, weil er gesagt hat, das richtet eine Partei aus. Und mein Gedanke war so, dort sind 4, 5 verschiedene Parteien, nicht in Gänze, sondern ein paar einzelne Vertreter anwesend. Und das juckt die einfach nicht. Und weißt du, das ist wie so ein Hufeisendenken, ne? So erkläre ich es mir gerne. Wenn wir ein Festival haben, auf dem alle eingeladen sind, 5 verschiedene Vertreter unterschiedlicher Parteien kommen und dort selber eine Partei wieder gegründet beziehungsweise veröffentlicht wird, also das ist hier Team Freiheit gewesen, die dort quasi ihre Gründung bekannt gegeben haben. Ich glaube, sie waren rein technisch betrachtet irgendwie 2 Wochen vorher schon real gegründet. Dann führt das Ganze so ein bisschen ad absurdum, so dieses Gefühl habe ich. Weißt du, was ich meine? Also das ist so, wir machen uns schon fast darüber lustig, über diese Parteiendemokratie, weil uns das eigentlich scheißegal ist. Wir funktionieren halt nur gerade als Partei, aber dass wir eigentlich eine sind, ist schon fast lächerlich.
Ja, ich weiß, was du meinst. Was mir in diesem Spektrum noch fehlt, ich hoffe eigentlich auf so ein großes Steuern-Sind-Raub-Plakat direkt vom Bundesfinanzministerium. Das hat ja noch keiner von den Parteien gemacht am Ende. Ja, man muss immer gucken, wie definiert man Begriffe? Und klar sage ich eigentlich, erwarte ich von Libertären, dass sie mir erklären, wie eine Welt ohne Staat funktioniert. Na klar, aber auch selbst Libertäre sind auch so viele, der Spektrum ist ja so breit, von Minimalstaatler bis zum Lasso-Kapitalist. Und na klar, sagen sie Leute, die wollen dieses Spektrum Politik nicht auslassen. Ist nicht mein Weg, aber es kann es irgendwo tolerieren. Sagt, es war letztes Jahr beim AfO-Ära-Fest auch gewesen. Mich hat es da, ärgert mich extrem, das am selben Wochenende ist jetzt, aber es hoffentlich ist es besser. Wir würden auch da gern kooperieren. Mal gucken, was im Nachhinein dann es da gibt. Und schauen wir mal. Und wie gesagt, das habe ich ein bisschen Faden verloren. Übernehme gerne erst nochmal.
Was ich eher beobachte, oder zumindest in den letzten Jahren, ich bin ganz bei dir, mit dem Erklären, wie eine Welt ohne Staat funktioniert, das ist ja mein Kernthema. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit mache. Aber so langsam, aber sicher komme ich mehr, also im Prinzip bin ich damit fast durch, sobald ich den Leuten erkläre, was ein Staat ist. Die Leute haben halt irgendwie das Gefühl, der Staat organisiert die Gesellschaft und Deutschland und die Bundesrepublik Deutschland zusammen in einen Hut zu werfen, das sind so diese Polylogismen, diese Begriffe mit Mehrdeutigkeit. Da haben die Leute das Gefühl, sie identifizieren sich selbst mit dem Staat. So diese Geisteskrankheit, der Staat sind wir. Ja. Der Staat bist nicht du. Du hast null Kontrolle über das Finanzamt, wofür der Staat Geld ausgibt. Du darfst einmal alle 4 Jahre eine von 60 Millionen Stimmen abgeben und bewirkst damit buchstäblich überhaupt nichts. Und das bist nicht du. Gesellschaft und Staat sind unterschiedliche Dinge. Der Staat ist ein Gewaltmonopolist. Und mit dieser Gewalt nimmt er sich gleichzeitig das Recht Recht zu machen, was eine Perversität ist. Also wir alle wollen einen Rechtsrahmen, dass man sich nicht gegenseitig auf der Straße totschlägt oder wenn das einer doch tut, dass jemand hingeht und denjenigen dafür bestraft, dass er das getan hat. Das ist das, was wir alle wollen. Das ist überhaupt keine Frage. Wir wollen eine Form von Ordnung. Aber die Idee, das eine Monopolinstitution zu überlassen, die ist pervers. Und da habe ich leider, damit komme ich schon oft an, das verstehen die Leute oft relativ schnell, dass das Ganze nicht so sein müsste. Aber dann tauchen sehr schnell Folgefragen auf, die so gehen mit, ja, aber wie garantiere ich das? Wie garantiere ich XYZ? Und ich denke dann so, garantieren kann ich dir gar nichts, weil wie soll ich denn das machen? Aldi garantiert dir nicht, dass du morgen dort Brot kaufen kannst. Weil Aldi ist eine private Organisation, so die müssen das nicht. Ja. Aber alles spricht dafür, dass die das besser können als jede Zwangsmonopolsinstitution. Und dann kommt die Folgefrage, ja, aber wie erreichen wir deine positive Weltsicht, dass das auch tatsächlich eintritt? Und jetzt wird's halt richtig schwer, weil jetzt wie soll ich denn das überhaupt noch machen? Der Punkt, auf den das alles hinausläuft, meine ich, ist, dass sich der Zeitgeist ändern muss. Das ist das, wovon alle Libertäre immer schreiben, von Rothbard über Hoppe bis hin zu allen möglichen Libertären. Da sind wir wieder bei diesem Thema, Frieden fängt bei dir oder in deiner eigenen Mitte an. Wenn du diese Einstellung nicht übernimmst, dass wir uns untereinander, also mit wir meine ich jetzt buchstäblich jeden, ich dränge immer Leute dazu zu erklären, was sie mit wir meinen, damit man nicht denkt, wir sind der Staat. Wenn wir alle die Einstellung verinnerlicht haben, dass ich kein Zwangsmonopol brauche, dass ich nicht zu dem großen Bruder laufen kann, wenn mir deine oder von XY die Einstellung nicht passt, um zu sagen so, der hat aber dies und das gemacht und das mag ich nicht, bestraf den mal bitte, weil du hast doch Gesetze festgelegt, so dem großen Bruder, der die dann auf den Kopf hauen kann. Wenn das aufhört, diese Denunziation, wie in der DDR, wo man immer hingehen kann und Leute denunzieren kann und sagen, der war republikfeindlich und dann kommt der weg. Das führt zu, diese Einstellung muss man erst in sich haben, dann kann man sie nach außen tragen, dann kann man sie in einem großen, in einer größeren Gemeinschaft propagieren und dann ändert man so langsam aber sicher den Zeitgeist. Und so denke ich, sollte die Einstellung kommen, wir brauchen nicht Frieden, Freiheit vor Not und Elend, sondern wir brauchen Freiheit vor einem Gewaltmonopol. Das ist die Einstellung, die ich eigentlich immer rüberbringen will.
Richtig. Stimme ich dir vollkommen zu.
Es ist halt schwammig, das Problem, ne?
Ja, ich lasse die Leute doch gerne selbst anreden. Wenn ich sage, der Staat hat, glaube ich, eine Staatsquote von über 60-70%, habe es mir irgendwo aufgezählt, wo der Staat eigentlich direkt lehrt oder die Richtlinien vorgibt. Und erzähle ich mal auf und sag den Leuten dann, wie würdest du dich besser machen? Sag, ich habe meine Idee. Erzähl du mal, wie würdest du jetzt Justiz, hier Verteidigung, Finanzen, Soziales oder Bildung, wie würdest du das, wenn du jetzt sagen hättest, jetzt regeln, sag vom Prinzip, wenn die Leute aber die Bedingung, die Leute können auch Nein sagen. Sag, die können auch, sag, ich habe mein Konzept, du hast dein Konzept, die können frei wählen. Wie würdest du dein Konzept machen da am Ende? Und vor allem, du musst auch dafür Sorge tragen, wenn es dann schief läuft, musst du dafür gerade stehen. Also jetzt hat ja die Politik, sagt da keine Konsequenz für schlechte Entscheidungen. Das soll einfach mal Gedanken machen, die Leute dahinter ziehen, wie könnte das besser funktionieren, wenn man es privat organisieren würde. Du hast deine Vorstellung, in den Büchern hinter dir stehen 1000 Ideen, ich habe meine Vorstellung, sag, wie die Leute dazu bringen, sich selbst Gedanken zu machen, wie könnte eine Welt ohne Staat, wie könnte das und das funktionieren? Und wenn man diese Verantwortung im Kopf da ist, ist dann wieder der nächste Erziehungspunkt gegeben. Was Erziehungspunkt ist so arrogant, aber der nächste Gedankenpunkt gegeben.
Absolut. Wir hatten beim Liberty Snowfall, das ist jetzt ein paar Jahre her, mal einen Workshop mit Stefan Blankertz. Und du wirst ja in die Welt geboren und da denkst du dir, so muss es ja auch funktionieren und kommst nur so mit minimalen Abweichungen daher. Und das ist genau der Gedankengang, den die Politik und Parteien ja aufgreifen und sagen so, bloß nicht zu viel Veränderung. Gerade je älter du bist, desto schwieriger wird das. Aber wir haben Rechtskonflikte, also das waren hypothetische Beispiele, ja, der hat XY hat was bei dem und dem geklaut, wie lösen wir den Vorfall, ja, und so weiter und so fort, ne? Und wir haben nur diese Beispiele bekommen mit mit so Gruppen von 4, 5 Leuten und haben uns zusammengesetzt, ihr seid der Schiedsrichter, ihr verteidigt die eine Partei, ihr verteidigt die andere Partei und ihr seid der Konfliktbeileger bei dem Schiedsrichter, sowas um den Dreh. Und das war diese Aufgabe haben wir bekommen. Und weißt du, was das Witzige ist? Niemand kam auf die Idee von Gefängnissen. Das ist so. Wir sind mit dieser Idee aufgewachsen, dass man Leute in einen Käfig sperrt, die irgendetwas Falsches getan haben, statt Wiedergutmachung. Also, wo sie von Steuergeld leben.
Richtig.
Also, das ist irre eigentlich in der Zeit, in der wir leben, ne?
Richtig. Wie bestraft man Leute? Das ist auch so ein Gedanke, wenn man jetzt mal so die Lost-Mentalität so nimmt, wenn ihr jetzt irgendwo auf einer einsamen Insel strandet, wie bestraft die Leute, die es an die Regeln nicht halten? Was macht ihr dann am Ende? Was ist denn heutzutage am Ende? Sagt, die Politik gibt die Gesetze, macht nichts. Vom Prinzip her, die ist nicht verantwortlich. Die Richter sagen, wir machen die Gesetze nicht, wir vollstrecken sie. Und am Ende die Vollzugsbeamten, die sagen am Ende, wir setzen die Gesetze um. Wer ist direkt verantwortlich für die Bestrafung? Jeder kann die Schuld wegschieben. Aber wenn du direkt verantwortlich bist für die Bestrafung beim anderen, gehst du ganz anders ran dann in so einer Gruppe dann.
Toll, ja. Ja, und so mag ich das, wenn unterschiedliche Weltsichten zusammenkommen und versuchen, darüber zu sprechen, wie man die Welt ein bisschen besser machen kann. Und wenn dann linke, rechte, konservative, libertäre Einstellungen alle zusammenfinden. Ja, das mir macht das schon Spaß. Ich habe schon so eine gewisse Harmonie gerne, mich auf jedem Vortrag von mir, auf jeder libertären Veranstaltung ist dieser eine merkwürdige Etatist, der so ganz, ganz komische Fragen stellt und den alle merkwürdig angucken, der so sagt und so, ja, man kann gerne alles privatisieren, aber das klappt mit XYZ nicht und besonders so Gesundheitsvoraus, ja. Sicherheit, Strafrecht oder sowas. Ich kenne diese Sachen immer und nichtsdestotrotz, man muss ja drüber diskutieren, damit man seine Argumente vorbringt. Zeitgeist verändern, wenn wir in diese Richtung gehen. Ich frage das auch fast jeden meiner Gäste mit der Zukunftsvoraussicht. Wenn du dir so die Zukunft in Deutschland von, sagen wir mal, in den nächsten 5 bis 10 Jahren zeichnen kannst, alles schon klar, du hast keine Glaskugel, aber wie würdest du dir wünschen oder wie würdest du befürchten, wie alles weitergeht? Was stellst du dir vor? Was können wir erreichen? Wir, sage ich jetzt, weil ich mich jetzt selber zum Teil des PAX-Festivals als Programm fühle. Aber was könnt ihr bewegen und wohin sollte es gehen und wohin befürchtest du, dass es geht?
Genau, ich sag's mal, Veränderung entsteht ja nur in der kleinsten Zelle, also von unten. Deswegen ist es darum, das PAX auch gegeben ist, halt zu vernetzen, dann wirklich zu gucken. Ich habe ja auch eine Nachbarschaftshilfe mir in Berlin mit Freunden gegründet, dass wir wirklich wissen, wer kann was am Ende. Und das Positive an meinem Friedensaktivismus war auch, dass ich überall in Deutschland Leute kenne und teilweise auch Ausgewanderte, wo es sagt, wo es notfalls hin flüchten könnte. Und das ist auch der Sinn vom PAX. Vernetzt euch wirklich die Punkte, denn die Zeiten, die werden nicht besser werden, in meinen Augen politisch, die werden die Sache voll gegen die Wand fahren und die, ja, zum Glück sind wir bei Digitalisierung in Deutschland so schlecht aufgestellt, ist man wieder positiv, sonst hätten wir vielleicht schon ein Social Credit System oder komplett, dass sie da das nicht gebacken bekommen, aber die Singer, die befürchte schon und die wollen die Leute so viel Angst machen, dass sie es selbst verlangen, war ja bei Corona auch so gewesen, die haben so eine Angst gemacht, dass die Leute es selbst verlangt haben, nimmt härtere Maßnahmen und das ist auch der ganze Punkt, also ich sehe in den nächsten 5 bis 10 Jahren keinen großen Krieg bei uns, aber ich sehe natürlich, die werden die Maßnahmen so krass weiter vorantreiben, so viele Kürzungen machen, überall, dass es wirklich, ja, vorangehen wird. Und dann hoffe ich dann, dass die Leute es dann intern vernetzen können, dass wir es dann wirklich unabhängig werden, mehr und mehr, dass daraus was entstehen kann. In der DDR, es war ja noch 8 Jahre in der DDR gelebt, da wo die Leute auch, die hatten eine Lust, aber die haben immer gesagt, ach, wir haben so schön Haus-Etagen-Partys gemacht, war eine schöne Gemeinschaft gewesen am Ende. Sagt, könnt ihr doch jetzt auch machen am Ende. Aber wenn die Leute dann wenig haben, fangen die an, sich wirklich auch zu vernetzen mehr und mehr und zusammenzuarbeiten. Der Schwarzmarkt war der erste, der nach dem Krieg wieder funktioniert hat. und denke, das ist, wird auch die Punkte, es werden Lösungen geben. Aber die Zeiten werden nicht besser werden, leider. Und wir müssen gucken, wie schön wir es trotzdem schön gestalten.
Ich finde, damit hast du tatsächlich was ganz, ganz Wichtiges gesagt, weil vor allem werden die Zeiten nicht von selber besser. Ja, Vernetzung ist wirklich wahnsinnig wichtig, nicht nur aus beruflicher Perspektive, sondern auch, es gibt dir ein ganz, ganz anderes Gefühl, rauszugehen und Gleichgesinnte zu treffen, als wenn du zu Hause sitzt und auf Twitter gehst und dir denkst, jetzt, also, so sehr ich das auch befürworte, auf die Tagesshow zu outration und unter Friedrich Merz zu posten, kann dieses Bild von einem schimmeligen Brot mehr Likes erreichen als die Aussage des Bundeskanzlers. Das ist alles gut und schön und sollte weitergemacht werden. Aber real mit Leuten vor Ort zu sitzen und sich auch mal gegenseitige Positionen anzuhören, ist eine wirklich befreiende Sache. Ich habe das mehrfach erlebt und es macht doch einfach unglaublich viel Spaß und die Leute, die Privateigentum achten, sind was anderes als auf so einem chaotischen Festival, wo man nur zum Saufen hingeht. Ich sag das immer so gerne, es ist schön auf ein Festival unter sehr viel Leuten zu kommen, die freiheitlich denken oder die sogar libertär denken und die dein Privateigentum so sehr achten, dass du dir relativ sicher bist, dass sie dir nichts klauen, nichts von dir kaputt machen, sondern wo alle untereinander aufeinander Acht geben. Mag hippie-mäßig klingen für den ein oder anderen Konservativen, aber ich sehe das sehr, 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 sehr positiv und ja, ich möchte deswegen auf jeden Fall Werbung machen für kommt gerne zum PAX Festival. Es macht sehr viel Spaß. Vernetzt euch mit anderen Leuten, bewirkt was in der vernetzten Sichtweise. Ich sehe das besonders immer gerne, wenn Leute sich auf solchen Veranstaltungen treffen und teilweise so unterschiedliche Positionen sich zusammentreffen, so, du kommst auch aus dieser und jener Gegend und auf einmal machen Leute was miteinander und bewirken irgendwas, gründen ein neues Organisationsnetzwerk und laden dazu wieder ihre Leute ein, weil wir müssen einfach wachsen und größer werden, damit unsere allgemein friedlich und freiheitlich gesinnte Einstellungen ja sich übernimmt und diese Ellenbogenmentalität von wegen wir die Politik spielt uns gegeneinander aus und das dürfen wir halt nicht machen lassen, sondern wir dürfen ihn nicht gewinnen lassen, sagen wir mal so ganz einfach zusammengefasst.
Richtig. Und was ich noch sagen möchte, Don, dass jeder, ob er nun ein linker, konservativer, rechter, libertärer ist, aus seinem Weltbild heraus denkt, dass er Gutes tut. Dass wenn man mit Prämisse erstmal rangeht und erstmal denkt, alles klar, wo ist sein Wissensstand am Ende, erstmal abholen, wie bist du denn gekommen, mit denen redet am Ende, kann man auch wieder für das Projekt dann denken, die man gemeinsam voranbringen kann. Und dann gucken, solange man halt die andere Welt sich achtet, sagt, achte mein Eigentum, ist immer, sag ich so, mit allen Linkdiskussionen, achtest du mein Eigentum, sag, okay, dann können wir weiter diskutieren drüber über alles Mögliche, meine Grundprämisse. Ansonsten, ich arbeite mit allen zusammen, solange sie mich halt in meiner Präsenz achten, mache es bei den anderen genauso. Und dafür ist es Pax halt gegeben. Das ist jetzt, du hast jetzt einen libertären Channel hier, weil, und wie gesagt, wir werden ganz viel aus dem Team, werden jetzt bei verschiedenen Formaten auftreten. Dass du auch andere kennenlernen, solltest auch andere Interviews an. Da würde eher der, vielleicht eher patriotischer Ansatz, eher ein linker Ansatz aus unserem Team. Wir werden alle irgendwo jetzt mal auftreten im Internet. Und kannst du einladen, solltest du auch die an, andere Blickwinkel, wie die halt zum Pax stehen. Ich stehe so zum Pax und ich finde es einfach schön, da seit 2017 bin ich dabei und werde auch weitere Jahre machen, ist immer wieder dieses Gefühl vor Ort, kommt der Friends, haut es das an, ihr werdet es gut finden. Also wir haben eigentlich kaum negative, ganz, ganz wenige mal gehabt, aber ansonsten waren alle glücklich. Und wir haben auch so ein Fundbüro, was wir gesagt haben, mit Eigentum achten. Ich bin auch beim Helfertisch mit drin, wo Fundbüro ist und wird alles abgegeben, was irgendjemand mal liegen lassen hat, ist so ein Regenschirm oder Handys, werden alle zurückgegeben, ist bei mir im Fundbüro, kann man es dann wieder abholen, also bei uns kommt auch nichts weg. Da achtet man aufeinander. Und ein Punkt noch will ich noch sagen, bevor wir abmoderieren. Wir haben eine riesengeile Wasserrutsche, haben wir. Das ist unser Highlight vom Pax. Wir sind so im Tal drin, da runterrutschen, sag einmal rutschen, wenn ich rutsche, fahre ich auf dem Pax, ist immer so wunderbar. Wir haben Saunazelt, wir haben Massagezelt und wir haben wirklich ruhige Ecken, wenn du einfach mal sagst, weit ab von allen Trampel, kannst du irgendwo in so eine ruhige Ecke auf den Berg zurückziehen, wo du dann deine Ruhe hast, vor dir hinstellen kannst, meditieren kannst, dir das Festival angucken, wie andere tanzen. Also wer den Trappeln ein bisschen entfliehen will, da haben wir auch Möglichkeiten.
Ja, wunderschön. Also nochmal an alle Zuschauer, kommt zum PAX-Festival. Ich selbst werde am 23. Juli dort auftreten und bleibt aber ruhig die ganze Zeit da oder bleibt nur den einen Tag da und kommt zum Afro-Era-Fest danach oder macht, wie ihr das für richtig haltet. 23. bis 26. Juli 2026. Die Links zum PAX-Festival setzen wir in die Videobeschreibung und wenn ihr sonst noch irgendetwas wissen wollt, könnt ihr auch natürlich gerne in die Kommentare schreiben und Mitch wird bestimmt dort auch eine Frage beantworten können, wenn sowas noch kommt. Ansonsten gibt es ein Kontaktformular. Und ja, das war's von meiner Seite. Wenn du noch einen Kommentar hast, wenn dir noch was eingefallen ist, gerne. Sonst bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch. Und natürlich für die Einladung, ne? Das ist ja, das muss ja auch mit.
Na wunderbar, genau. Sag mal kommt zu uns Donnerstag und dann fahrt wer gern weiter zum Afro-Era Festival, sind nur 2 Autostunden entfernt. Also quasi ist um die Ecke, sag immer für mich, 2 Stunden sind keine Autofahrt. Das ist dann quasi, das kann man schon machen, dann das kann man dann, genießt gern beides. Und wenn es nächstes Jahr wieder getrennt ist, bin ich auch wieder beim Afro-Era Fest. Hoffentlich bekommen wir hin und danke auch für die Einladung. Freue mich auf dich, wunderbar. Ich kenne keinen anderen, der so tief in der Lore drinne ist und finde es total spannend, euch dies dazu begrüßen.
Ja, vielen Dank.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell. Da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf das du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.